Wenn Mitarbeiter psychischen Belastungen ausgesetzt sind, dann arbeiten sie wie im Hamsterrad, aber sie arbeiten nicht unbedingt effektiv. Deswegen finde ich es wirklich sehr wichtig, dass die Unternehmen und auch die Medizinwelt sich dieses Themas annimmt, weil es sind die Probleme der Zukunft, die gelöst werden müssen. Stichwort Burnout oder schlimmsten Fall Depression.
Seelische Gesundheit im Betrieb. Wie man Mitarbeiter vor dem Burnout schützt. Eine Sendung von Beate Krohl.
Was der Mensch alles kann.
Über den Pazifik rudern.
Einen Gelenkbus ziehen.
Den Yangtze-Kiang herunterschwimmen.
Mit 11 Bällen auf einmal jonglieren.
Manches kann der Mensch aber auch nicht. Zum Beispiel bei der Arbeit ständig neuen Anforderungen ausgesetzt sein.
Zum ersten Mal nach 18 Monaten und 24 Selbstmorden kam der Chef von France Telecom persönlich zu der betroffenen Niederlassung. Seine Mitarbeiter empfingen ihn mit Buhrufen und immer wieder hörte man Assassin, Mörder.
Im Herbst 2009 löste eine Selbstmordserie unter Angestellten der France Telecom weltweit Betroffenheit aus. Innerhalb von anderthalb Jahren hatten sich 24 Mitarbeiter das Leben genommen. Dazu kamen etliche Selbstmordversuche. Als Konzernchef Didier Lombard in Annecy eintrifft, hat sich die Belegschaft uniforme weiße Masken über die Gesichter gezogen. Auf manchen steht Lombards Name. Einer der verstorbenen Kollegen hatte um die Veröffentlichung seines Abschiedsbriefs gebeten. Eine Ohrfeige für den Konzernchef.
Ich habe mich wegen meiner Arbeit bei France Telecom umgebracht. Das ist der einzige Grund. Permanenter Druck, Arbeitsüberlastung, fehlende Weiterbildung, völlige Desorganisation des Unternehmens, Terrormanagement.
Gemeinhin wird die Verantwortung für das Ausbrennen und die damit oft einhergehende Depression nicht bei den Unternehmen gesucht. Ein Burnout gilt als individuelles Problem. Das ist nicht falsch. Die Burnout-Forschung hat gezeigt, dass bestimmte Eigenschaften die Gefahr des Ausbrennens erhöhen, etwa Perfektionismus und an die Leistung gekoppeltes Selbstwertgefühl. Aber auch Arbeitnehmer, die nicht zu den klassischen Burnout-Kandidaten zählen, fühlen sich zunehmend überlastet und überfordert. Einer Studie der Krankenkasse Barmer GEK zufolge werden heute genauso viele Arbeitnehmer wegen eines Burnouts krankgeschrieben wie wegen Rückenschmerzen und Atemwegserkrankungen. Für Professor Joachim Bauer, Oberarzt am Uniklinikum Freiburg und ärztlicher Direktor der Hochgradklinik für somatische Medizin, ist das kein Wunder.
Der Mensch ist nicht gemacht für eine Dauersituation, in der er sich bedroht oder in Frage gestellt sieht. Es ist für Menschen sehr wichtig, eine gewisse Zuverlässigkeit zu spüren, ein Vertrauen haben zu dürfen, dass man in 2-3 Jahren, wenn man tüchtige Arbeit leistet, nach wie vor ein geschätzter Mitarbeiter ist. Und diese Situation haben immer weniger Menschen. Wir haben immer mehr Menschen, die eigentlich permanent in Frage gestellt sind durch die kurzen Laufzeiten der Arbeitsverträge und die auch dann, wenn sie sehr gute Arbeit leisten, nicht wissen, ob sie noch eine Zukunft in dem Unternehmen haben, mit Blick auf 3, 4, 5 Jahre.
Befristete Verträge häufen sich.
Marktführer strukturiert sich neu.
Jede zweite Fusion in Deutschland geht schief.
Stellenkürzung trotz Milliardengewinn.
Kurzarbeit steigt dramatisch an.
4.000 Mitarbeiter ab November arbeitslos.
Dauerhafte Unsicherheit und das Gefühl, ständig in Frage gestellt zu sein, sind aus neurobiologischer Sicht schlecht für die Gesundheit, sagt Wissenschaftler Joachim Bauer. Der Gesetzgeber sieht das ähnlich. 1996 änderte er das Arbeitsschutzgesetz, um die Menschen nicht nur vor körperlichen, sondern auch vor psychischen Gefahren bei der Arbeit zu schützen. Die Arbeit müsse menschengerecht gestaltet sein, heißt es. Außerdem verlangt das Arbeitsschutzgesetz von den Unternehmen, dass sie jeden Arbeitsplatz auf seine psychischen Belastungen hin analysieren. Dies geschieht jedoch nur sehr schleppend. Wolfgang Menz ist Arbeitssoziologe am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Im Rahmen des vom Bundesbildungsministerium geförderten Pargema-Projekts, die Abkürzung steht für partizipatives Gesundheitsmanagement, hat er 8 Unternehmen, die ihren Gesundheitsschutz verbessern wollten, wissenschaftlich begleitet.
Seit fast 15 Jahren gibt es die Pflicht, Gefährdungsbeurteilung zu machen. Da war erst lange Zeit strittig, von Arbeitgeberseite strittig, ob dazu überhaupt die psychischen Belastungen zählen. Das ist jetzt mittlerweile seit einigen Jahren aber letztinstanzlich arbeitsrechtlich klargestellt, dass psychische Belastungen da auch zugehören, dass die auch mitbeurteilt werden müssen. Es machen im Moment ungefähr 50% der Unternehmen. Also es ist immer noch ein nicht allzu großer Prozentzahl dafür, dass es gesetzlich verpflichtend ist.
Die Wirtschaft tut sich mit den Gefährdungsbeurteilungen und dem psychischen Gesundheitsschutz nicht von ungefähr schwer. Ab wie viel Dezibel das Gehör Schaden nimmt und in welcher Konzentration eine Chemikalie giftig ist, ist messbar. Für die seelische Belastung fehlen solche Richtwerte. Während sich der eine vor Stress nachts schlaflos im Bett herumwälzt, fühlt sich der andere von vielen neuen Aufgaben lediglich herausgefordert. Andererseits ahnen die Betriebe natürlich, was den Beschäftigten bei der Arbeit zu schaffen macht. Auch Wilfried König, Personalchef der südbadischen Firma Endres und Hauser, war nicht überrascht, als er die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung las, die im Rahmen des Pargema-Projekts entstand.
Das sind so Dinge, dass wir eine ganze Menge an Zielen hineingeben in die Mannschaft, die zum Teil widersprüchlich sind. Als Beispiel auf der anderen Seite wollen wir hohe Qualität fertigen, aber eben auch das ganze zeitnah zum Kunden rausgeben. Und die beiden Ziele widersprechen sich eben häufig und führen dann letztendlich zu Stress beim Mitarbeiter, der dann entscheidet, was ist jetzt wichtiger, Qualität oder Liefertreue. Und dann kommen eben so die üblichen neumodischen Themen auf, wie die E-Mail-Flut, die Menge an Telefonaten und eben letztendlich auch der Aufbau von Standorten im Ausland, wo die Mitarbeiter auf einmal plötzlich dann auch Englisch sprechen müssen.
Tatsächlich geht es beim psychischen Arbeitsschutz oft ans Eingemachte. Wer es ernst meint, muss Arbeitsabläufe unter die Lupe nehmen, das Führungsverhalten von Vorgesetzten anschauen, Produktivitätsziele hinterfragen und gegebenenfalls das Budget erhöhen und mehr Mitarbeiter einstellen. Nichts davon tun Vorgesetzte gern. Auch das ständige Umstrukturieren bekommt den Menschen nicht. Bei France Telekom mussten die Mitarbeiter automatisch alle 3 Jahre die Stelle und damit auch oft den Ort wechseln. Techniker wurden zu Kundenberatern, Verkäufer fanden sich in Callcentern wieder. Die Konzernleitung des privatisierten einstigen Staatsbetriebs wollte damit Verkrustungen und übermäßiger Routine vorbeugen. In den Abschiedsbriefen spielten diese ständigen Versetzungen eine große Rolle. Auch dafür gibt es eine neurobiologische Erklärung.
Da unser Gehirn ein Social Brain ist, also ein auf gute zwischenmenschliche Beziehungen angelegtes Organ ist, ist es natürlich für uns als Menschen besser, wenn wir unter Arbeitsbedingungen leben, wo wir eine gewisse längere Zeit auch Vertrauen aufbauen können mit den Kollegen, mit unseren Vorgesetzten. Arbeitsbedingungen, wo wir laufend versetzt werden, wo überhaupt keine richtige Kooperation mit anderen Menschen möglich ist, weil wir permanent herumreisen, weil wir sozusagen irgendwo hinfliegen und am nächsten Tag schon wieder wegfliegen müssen, wo wir also nur praktisch punktuell und kurzfristig eingesetzt sind. Solche Arbeitsbedingungen sind aus neurobiologischer Sicht ungünstig. Sie stressen den Menschen sehr stark, sie fordern uns enorm viel Kraft ab und sind auf Dauer ein gesundheitlicher Risikofaktor.
Auch andere moderne Managementmethoden, Optimierungs- und Controlling-Verfahren entpuppen sich bei genauerer Analyse oft als kontraproduktiv. Statt zu entlasten, erhöhen sie den psychischen Druck und senken nicht selten sogar die Produktivität. Der Management-Coach und Fachbuchautor Oliver Kellner ist immer wieder erstaunt, was er in seinen Seminaren zu hören bekommt.
Ich habe Verkäufer, die verkaufen Autos. Die sind eingestellt worden als Autoverkäufer. Ich stelle Ihnen die ganz natürliche Frage im Seminar, wie viel Ihrer Zeit kommen Sie tatsächlich zum Autos verkaufen? Dann sagen die zu mir 20%. Dann frage ich mich natürlich, was machen die den Rest der Zeit? Dann erzählen die mir von Administration, von Listen, von Verwaltungsaufwand. Das ist unglaublich. Haben aber andererseits natürlich den Druck, die Verkaufszahlen müssen besser werden.
Okay. Rennen, ohne voranzukommen. Das Gefühl, im Hamsterrad zu stecken. Zu wenig Anerkennung, zu wenig Lob. Mit Kreativität und Motivation reagieren Mitarbeiter auf so etwas nicht. Im Gegenteil, viele schalten einen Gang runter und machen nur noch Dienst nach Vorschrift oder kündigen sogar innerlich. Das ist weder für den Umsatz noch für die Gesundheit gut. Die Bertelsmann Stiftung geht davon aus, dass durch arbeitsbedingte psychische Belastungen volkswirtschaftliche Kosten von 6,3 Milliarden Euro entstehen. 3 Milliarden entfallen auf die Behandlung, auf 3,3 Milliarden summiert sich der Produktionsausfall. Gleichzeitig argumentieren viele Unternehmen, dass sie sich den psychischen Gesundheitsschutz aufgrund des harten Wettbewerbs nicht leisten können. Ein klarer Fall von Selbstbetrug, meint Oliver Kellner. In Wirklichkeit gäbe es sehr viel weniger wirtschaftliche Zwänge, als behauptet werde. Beispiel Meetings. Mindestens die Hälfte der Arbeitszeit nehmen sie bei Führungskräften inzwischen ein. Auch aus psychologischen Gründen, sagt der Coach.
Wir haben Führungskräfte, die heute Meetings machen, abends um 10, um 11, um 12 Uhr. Wir haben E-Mail-Verkehr zu diesen Zeiten. Das ist unglaublich. Wir haben Führungskräfte, die natürlich isoliert sind von ihrer Familie. Sie sind 2 Jahre an einem anderen Standort. Was machen die? Natürlich abends Ersatzfamilien. Das heißt, ein neues Meeting um 18 Uhr. Damit bin ich wieder nicht isoliert, sondern im Kreis meiner Lieben. Das heißt, in der Fall Mitarbeiter, Sekretärin oder Sekretär, all das spielt unterbewusst eine Riesenrolle.
Um wieder in seelisch verträglicheren Bahnen zu landen, müssen sich Vorgesetzte und Mitarbeiter über solche Mechanismen klar werden. Dabei tauchen meist automatisch große Fragen auf. Wie erfolgreich will ich sein? Welchen Preis bezahle ich dafür? Welche Ziele habe ich eigentlich im Privatleben? Die Wissenschaftler des Pargema-Projekts haben versucht, diesen Lernprozess in Gesprächen und Workshops in Gang zu bringen. Anschließend wurde gemeinsam mit der Belegschaft überlegt, was konkret getan werden muss, um den psychischen Druck zu verringern. Der Erfolg war mäßig. Von den 8 Unternehmen, die bei dem Projekt dabei waren, hat es lediglich Endres und Hauser geschafft, das Thema im Betrieb fester zu verankern. Das Unternehmen stellt Geräte zur Füll- und Messtechnik her und beschäftigt am Stammsitz in Maulburg 1800 Mitarbeiter. 2008 begann die Firma mit einem Führungskräfte-Workshop zum Thema Burnout. Dabei hat auch Personalchef Wilfried König eine ganze Menge gelernt.
Wir hatten uns einen spannenden Professor eingeladen, der eine Privatklinik hat in der Schweiz betreibt, speziell zu dem Thema Burnout, der zunächst das Thema Burnout ein bisschen enttabuisiert hat, indem er ganz klar sagt, ist keine Krankheit, sondern Burnout ist ein Erschöpfungszustand, der aber Krankheiten nach sich ziehen kann. Und die Signale sind letztendlich im Vorfeld sehr eindeutig, sodass die Führungskräfte letztendlich nur die Sinne bei sich selber mal schärfen müssen, um aufzupassen, nicht in diesen Teufelskreis hineinzukommen. Dann ein halbes Jahr später ging es mehr um das Thema, welche somatischen Folgen kann Burnout haben, sprich welche Krankheiten können auftreten, um das Thema dann nochmal vertieft.
Seither ist bei Endres und Hauser einiges passiert. Auf Wunsch der Führungskräfte gibt es flexiblere Pausen. Auf Wunsch der Mitarbeiter fangen die Meetings erst nach 10 Uhr an, damit die Vorgesetzten morgens erst Fragen aus dem Team klären können. Um das E-Mail-Aufkommen einzudämmen, sind All-User-Mails, Mails an alle Adressen im Verteiler, verboten. Mails in Kopie nur in wirklich begründeten Fällen erlaubt. Außerdem gibt es eine Gesundheitsreferentin und einen weiteren neuen Mitarbeiter, der immer donnerstags nach Maulburg kommt. Sein Büro liegt im Souterrain des Hauptgebäudes. Sozialdienst steht auf dem Schild neben der Tür.
Gründe waren sicherlich, dass wir, seitdem wir eine Gesundheitsreferentin haben, eine ganze Menge an Themen hochkamen im Bereich persönlicher Probleme, berufliche Probleme, die halt wir nicht lösen können als Personalabteilung und auch nicht als Führungskräfte. Und ich möchte es mir auch nicht anmaßen, dass ich der Experte bin für solche Themen. Und manche Themen sind eben sowas von brutal ernst. Die sollte man auch entsprechend nur von einem Profi bearbeiten lassen. Das heißt, wir als Personaler und auch die Führungskräfte können den Herrn Ketschau eben fragen, was muss ich tun in solchen Fällen, und können sich dort eben Support holen.
Trennungen, Überschuldungen, Pflegefälle in der Familie, Probleme mit heranwachsenden Kindern. Auch im Privatleben ist der Druck gewachsen. Markus Ketschau, Sozialpädagoge und Betriebswirt, hört sich die Probleme an, analysiert, was zu tun ist, stellt Kontakte zu Hilfseinrichtungen her und bespricht sich mit den Vorgesetzten. Immer wieder werden an dem runden Tisch, der im Büro des Sozialdienstes steht, auch Probleme zwischen Mitarbeitern und Führungskräften besprochen.
Oftmals ist es so, dass bestimmte Aufgaben den falschen Mitarbeitern auch zugeordnet werden. Und hier ist es ganz wichtig, dass die Führungskraft den Mitarbeiter als Mensch in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter, auch in seiner privaten Lebenssituation kennt, aber auch seine kognitiven, seine handwerklichen, seine methodischen Fähigkeiten kennt. Und wenn ich diese Fähigkeiten und diese Grenzen nicht ausreichend berücksichtige, kann es eben zu Überforderung, aber auch zu Unterforderung kommen. Und beides ist eine Belastung, die, wenn sie länger anhält, zu den typischen Belastungsfolgen wie Stress und wenn das noch dauerhaft anhält, dann eben auch zu einem Burnout führen kann.
Zu dieser Auseinandersetzung müssen Führungskräfte natürlich bereit sein. Das ist aber längst nicht immer der Fall. Ein großer Teil der Manager glaubt nach wie vor, dass Druck die beste Methode ist, damit sich die Mitarbeiter ins Zeug legen. Auch mit der Anerkennung sei es nicht weit her, sagt Coach Oliver Kellner. Dabei sind die Themen Wertschätzung und Feedback-Kultur wahrlich nicht neu.
Es gibt zwei Welten. Nach außen werden Sie die Führungskräfte erleben. Wertschätzung ist wichtig. Wertschätzung gehört zu unserem Gut. Wertschätzung wird bei uns täglich transportiert. Auch in Seminaren, wenn Sie dort Ausarbeitungen machen mit den Teams, es ist vom Verstand her ganz weit oben. Die andere Seite ist die Praxis. Wenn Sie dort mal reinschauen in den Alltag und auch mal Mitarbeiter fragen, inwiefern Sie Wertschätzung erfahren, tatsächlich erfahren, da kommen Dinge, ja, mein Chef hat heute nicht geschimpft, also scheinbar scheint meine Leistung ganz gut zu sein. Oder mein Chef hat meine Idee als die seine im nächsten Arbeitskreis verkauft, dann muss die Idee doch ganz gut gewesen sein.
Erschwerend kommt hinzu, dass viele Führungskräfte Angst davor haben, die Belegschaft zu verwöhnen. Wir sind doch kein Sanatorium, heißt es dann. Und Arbeit ist kein Wunschkonzert. Auch bei der SICK AG in Waldkirch bei Freiburg konnten sich manche Führungskräfte solche Sprüche nicht verkneifen, als Unternehmensleitung und Betriebsrat vor 5 Jahren ein umfassendes Programm zum psychischen Arbeitsschutz ankündigten. Anita Schillinger, die in der IT-Abteilung des Unternehmens arbeitet, war hingegen froh, als sie von den Plänen erfuhr.
Bei mir war es eher der Gedanke, endlich. Es gibt so klassische Berufsbereiche, in denen das Thema Arbeitsbelastung, Burnout sehr wichtige Rolle spielt, unter anderem eben in diesen IT- und EDV-Bereichen. Das heißt, wir hatten einfach in der Vergangenheit schon Krankheitsfälle und wir hatten auch schon erkannt, wo die Probleme eigentlich liegen. Und ich habe die Maßnahme sehr begrüßt, einfach weil man jetzt in Aktion treten kann und diese Themen einfach angehen kann.
Die SICK AG stellt Sensoren für Fertigungsstraßen, Lager und Transportbänder her. 1800 Menschen sind am Stammsitz beschäftigt. Anders als viele andere Unternehmen hat die SICK AG keine Bereiche ausgelagert. Die Sensoren werden in der Firma entwickelt, gebaut, verkauft, gelagert und auch von dort verschickt. Für fast alle diese Abteilungen hat die SICK AG inzwischen die vom Arbeitsschutzgesetz geforderten Gefährdungsanalysen gemacht. Eine gewaltige Aufgabe, an der, angeleitet von Arbeitspsychologen aus der Schweiz, alle im Unternehmen beteiligt waren. Auch Anita Schillinger.
Wir haben unsere Kollegen gefragt, wo sind denn wirklich die Probleme? Und es geht um das Thema Arbeitsmenge und Zeitdruck. Dann viele Arbeitsunterbrechungen. Man muss permanent parallel arbeiten, weil man vielleicht in verschiedenen Projekten arbeitet. Man leistet Support. Dann dieser Druck, permanent dazu zu lernen, auch diese qualitative Überforderung. Wir waren auch in einer Umstrukturierungsphase, das bringt auch immer wieder Unsicherheiten mit sich. Wir haben jetzt auch diese Wirtschaftskrise hinter uns und da war auch ganz bestimmt nochmal ein Thema von der psychischen Belastung her, die Angst um den Arbeitsplatz.
Anhand dieser Liste hat Anita Schillinger zusammen mit Kollegen Lösungsvorschläge erarbeitet. Außerdem stellte sie sich als ein sogenannter Kümmerer zur Verfügung. Das sind Kollegen, die darauf achten, dass der psychische Arbeitsschutz auch dann ein Thema bleibt, wenn die Arbeitspsychologen wieder weg sind. Die IT-Abteilung mit ihren 80 Mitarbeitern hat 5 dieser Kümmerer. Sie haben schon eine Menge bewegt.
Wir haben inzwischen sehr effiziente Zeitmanagement-Tools. Das heißt, unsere Führungskräfte haben jetzt sehr transparent dargestellt, wie welcher Mitarbeiter belastet ist. Also es werden inzwischen auch Projekte verschoben, wenn man merkt, dass die Ressourcen oder einzelne Ressourcen die Arbeit so nicht mehr leisten können. Ich glaube, der springende Punkt ist, dass wir die Arbeit und Projekte einfach besser organisieren. Und wenn es Probleme gibt, die dann direkt mit der Führung diskutieren.
Wenn die Führungskraft selbst das Problem ist, veranlasst die Personalabteilung ein Coaching, am liebsten im gesamten Team. In allen anderen Fällen fällt die Entscheidung, wie sich eine schwierige Situation entspannen lässt, in der Abteilung selbst, wobei die Führungskräfte das letzte Wort haben. Auf diese Weise wird der psychische Arbeitsschutz zu einer Managementaufgabe. Darüber hinaus hat die Firma einen neuen Karriereweg geschaffen, die Fachkarriere für Mitarbeiter, die auf ihrem Gebiet Experten sind, aber nur wenig Führungsqualität besitzen oder einfach kein Team führen wollen. Ist das nicht ein bisschen viel des Guten? Keineswegs, meint Rudolf Kast, Personalchef und Mitglied der Geschäftsleitung bei der SIG AG.
Wir werden in den nächsten Jahren insgesamt in der deutschen Wirtschaft feststellen, dass das halt zunehmend ein Thema wird, weil wir haben ein demografisches Problem, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen Nachwuchsmangel. Das heißt, wir werden darauf Wert legen müssen, dass wir unsere Mitarbeiter länger im Job halten. Und das wird nur gehen, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, sich proaktiv und auch präventiv mit dem kompletten Thema, wie erhalte ich meine Gesundheit, auseinanderzusetzen.
Tatsächlich könnte der Fachkräftemangel dem psychischen Gesundheitsschutz auf die Sprünge helfen. Wenn jemand die Wahl hat zwischen einem Unternehmen, das seine Mitarbeiter motiviert und unterstützt, und einem Unternehmen, das seine Belegschaft verschleißt, dürfte die Entscheidung klar sein. Haben die Mitarbeiter zusätzlich noch das Gefühl, dass die Arbeitsabläufe stimmen, die Aufgaben vernünftig verteilt sind und das vorgegebene Ziel in die richtige Richtung führt, steht dem Erfolg des Unternehmens eigentlich nichts mehr im Weg. Die Mitarbeiter können dann quasi gar nicht anders, als gut zu arbeiten, erklärt Neurobiologe und Arzt Joachim Bauer.
Die Nervenzellen des Motivationssystems des Gehirns, die also hochgefahren werden, sind Dopamin, körpereigene Opioide und Oxytocin. Dopamin kann man als eine Art Energiedroge bezeichnen. Wenn Dopamin ausgeschüttet wird im Gehirn, dann haben wir so ein Gefühl, dass unsere Batterien geladen sind. Wenn körpereigene Opioide ausgeschüttet werden, dann fühlen wir uns wohl. Opioide sind Wellnesshormone, wenn Sie so wollen. Und der dritte Faktor, Oxytocin, ist ebenfalls sehr wichtig bei Menschen. Oxytocin, wenn es ausgeschüttet wird im Gehirn, erhöht die Bereitschaft des Menschen, anderen zu vertrauen und mit anderen zu kooperieren.
Und was ist, wenn das eigene Unternehmen partout nichts vom psychischen Gesundheitsschutz wissen will? Dann muss man Grenzen ziehen, sagt Günter Voss, Industrie- und Techniksoziologe an der Universität Chemnitz. Er hat 2002 einen Brief an seine Tochter veröffentlicht. Der Text erschien in einer Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung. Überlass die Wirtschaftspolitik nicht den anderen, sondern stelle Forderungen, heißt es da. Und weiter, dazu musst du dir klar machen, wo deine Grenzen verlaufen, welches deine Prinzipien sind und was du ganz persönlich für wichtig hältst und durchsetzen möchtest. Diese Strategie hält Günter Voss nach wie vor für die beste.
Es wird kein Zurück sein zu den alten Regulierungen. Und am anderen Ende wird massiv die Anforderungen steigen, dass die Menschen es in neuer Weise lernen müssen, auch für sich selber hinzubekommen. Was nochmal eine Verdopplung des Drucks ist. Wir alle müssen in neuer Weise lernen, auf uns aufzupassen und zu merken, wo unsere Grenzen sind und dann die Entscheidung zu treffen. Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen Dinge einschränken, wir müssen uns selber Grenzen setzen, wir müssen die Kraft und auch den Mut haben, von anderen das auch einzufordern, aus Selbstschutzgründen. Und ein wichtiges Thema für mich ist, dass man auch lernt, nicht darüber zu schweigen.
Auch Management-Coach Oliver Kellner rät in seinem Buch Speed Control, bei sich selbst anzufangen. Das beginnt für ihn bereits bei der Sprache. Manchmal setzt man sich und andere schon allein deshalb unter Druck, weil man in jeden Satz das Wort kurz oder schnell einbaut. Auch die vielen kriegerischen Ausdrücke tragen seiner Meinung nach zu dem Gefühl, bedroht zu werden, bei. Wörter wie Verkäuferfront, Deadline oder Kampfansage an die Konkurrenz. Außerdem rät Oliver Kellner, vor dem Feierabend eine Liste mit den Aufgaben des nächsten Tages zu schreiben und sich bei jedem Punkt wie ein Kind zu fragen, muss ich das wirklich tun? Und was passiert schlimmstenfalls, wenn ich das nicht tue? Und dann gibt es noch das Inselmanagement.
Inselmanagement bedeutet, wie halte ich meine Insel sauber? Das heißt, wie gehe ich um mit meinen Kollegen, mit meinen Kunden, mit dem Thema Wertschätzung? Wenn ich das hier hochhalte, diese Werte, dann werde ich unter Umständen die nächste Insel anstecken. Die nächste Insel heißt ich und mein Kollege. Die nächste Insel heißt vielleicht meine ganze Abteilung. Die nächste Insel heißt mein Haus, meine Niederlassung. Und so können sich Inseln ausweiten, und zwar positive Inseln, wo man diese besondere Kultur auch leben kann, und zwar als ganz natürliche Kultur.
Bei France Telekom hat schließlich die Regierung die Notbremse gezogen. Auf Druck des Arbeitsministers trat im Oktober 2009 der Vizechef zurück, der als radikaler Kostensparer galt. Im März 2010 gab auch Konzernchef Didier Lombard sein Amt ab. Zur gleichen Zeit wurde der Redaktion der Boulevardzeitung Le Parisien ein Bericht der Gewerbeaufsicht zugespielt. Darin warf die Behörde Lombard und zwei weiteren Topmanagern vor, mit ihrer Unternehmenspolitik das Leben der Beschäftigten unmittelbar in Gefahr gebracht und auf Warnungen von Gewerkschaften, Betriebsärzten und Krankenkassen nicht reagiert zu haben. Anfang April 2010 nahm die Pariser Staatsanwaltschaft aufgrund einer Beschwerde der Gewerkschaft die Ermittlung auf. Von weiteren Selbstmorden und Selbstmordversuchen ist nichts bekannt. Dafür gab es im Mai 2010 dramatische Nachrichten aus dem weltgrößten Elektrokonzern Foxconn mit Sitz in Taiwan. Dort hatten sich seit Jahresbeginn 11 Mitarbeiter umgebracht. Viele waren aus den Fabrikgebäuden gesprungen. Die Gewerkschaften forderten Untersuchungen, eine Reduzierung der Arbeitszeit und das Ende des militärischen Führungsstils. Das Management wiegelte ab und ließ Netze an der Fassade anbringen.